NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tietges. Guten Abend. Ohrensausen oder Ohrgeräusche kennen viele. Der medizinische Fachausdruck dafür ist Tinnitus, ein Phänomen, das bei den meisten von uns nach kurzer Zeit wieder verschwindet, bei anderen aber leider nicht. Es piept, brummt, scheppert, klingelt, zischt dauerhaft im Ohr. Allein in Deutschland leiden etwa 10-15% aller Menschen an einem akuten Tinnitus. Dabei steigt die Zahl der Betroffenen mit zunehmendem Alter. Lärmbelastung und Stress sind einige der Gründe, warum auch immer mehr Jüngere betroffen sind. Was tun gegen Tinnitus? Im Studio ist Professorin Anke Lisinski-Schidat. Sie ist Fachärztin für HNO-Medizin und die ärztliche Leiterin am Deutschen Hörzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Frau Lisinski-Schidat, wie sehr leiden eigentlich Menschen, die zu Ihnen kommen, unter diesen Ohrgeräuschen? Wie sehr kann der Tinnitus belasten?
Diese Menschen leiden extrem. Und zwar aus meiner Sicht aus zwei Perspektiven. Sie leiden einmal durch das Ohrgeräusch, durch die Ohrgeräuscherkrankung. Ich betone auch immer, dass es nicht ein Tinnitus ist, sondern eine Tinnituserkrankung. So schreibe ich das häufig auch in die Arztbriefe. Und zum anderen leiden sie darunter, dass die Mitmenschen es nicht sehen. Und diese Rücksichtnahme dann für diese Menschen fällt dann total weg. Und das ist ein zweiter Punkt, den diese Tinnituserkrankten sehr antreibt, dass das Verständnis von ihrem sozialen Umfeld nicht vorhanden ist.
Weil es ja etwas ist, das der Mensch allein hört und ein subjektives Problem darstellt, so gesehen.
Genau. Wir kennen zwar objektive Ohrgeräusche, da können die Angehörigen oder wir als Ärzte das hören, aber ein kleiner Bruchteil an Patienten ist das nur. Die subjektiven Ohrgeräusche, also die man nur selber hört, ist sehr großer Anteil der Betroffenen.
Nun können die Auslöser ja sehr, sehr vielfältig sein für so einen Tinnitus. Welche Fragen stellen Sie als erstes, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Tatsächlich stellen wir als Hals-Nasen-Ohrenarzt die klassischen Fragen nach Hörminderung. Wann hat das Ohrgeräusch oder die Hörminderung angefangen? Ohroperation, Ohrenlaufen, Ohrenschmerzen. Manchmal fragen wir auch nach Schwerhörigkeiten innerhalb der Familie. Das gibt uns dann einen Einblick, wie krank das Ohr ist, aber nicht immer einen Einblick, wie die Ursache ist. Deshalb fragen wir dann auch nach typischen Ursachen für mögliche Ohrerkrankungen. Und bei Tinnitus fragt man dann zum Beispiel klassischerweise auch nach Schilddrüsen- oder Nierenerkrankungen. Wir wissen mittlerweile auch, dass es einige typische Gene gibt, die dafür verantwortlich sind, wie das Ohr funktioniert. Und wenn dann diese Gene negativ betroffen sind, also wenn dann eine Veränderung in dem genetischen Material sozusagen vorhanden ist, dann kann das auch zu einer Ohrerkrankung führen. Und das ist zunehmend mehr bekannt, auch bei den Patienten und den Untersuchungsergebnissen.
Also sehr komplex. Es kann aber auch relativ in Anführungsstrichen einfache Auslöser geben. Was kommt alles in Frage?
Ja, ein sehr typisches Beispiel sind schnelle Verletzungen an der Halswirbelsäule, also zu so starke Auffahrunfälle oder Verunfallungen, wo der Kopf so nach vorne und hinten schleudert. Und das kann natürlich auch chronisch entstehen. Das heißt also, wenn ich über längere Zeit eine starke Belastung in der Halswirbelsäule habe, dann kann dieses auch zu Durchblutungsstörungen am Innenohr führen und dann wiederum zu einer Schwierigkeit und oder nur zu einem Ohrgeräusch.
Können das auch nur Muskelverspannungen an der Halswirbelsäule sein? Da sind wir alle ja irgendwie betroffen.
Ja.
Schreibtischtäter und Büromenschen.
Absolut. Auch beispielsweise Menschen, die immer die gleiche Tätigkeit auch sehr kleine Tätigkeiten machen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt an den Uhrmacher denke, ich habe noch nie bei einem Uhrmacher zugeschaut, aber der ist so ähnlich wie wir im OP, hat der seine Hände sehr nah unter den Augen, zieht eventuell die Schultern hoch und verspannt dann in der Muskulatur. Auch die Verletzungen, also die Tinnituserkrankten nach einem solchen Autounfall sind auch muskuläre Schäden. Dass jetzt eine knöcherne Verletzung an der Halswirbelsäule, also an der knöchernen Halswirbelsäule zu einer Tinnituserkrankung führt, kann auch sein, aber in der Hauptsache sind es die muskulären Verspannungen, die dann zu so einem Reflexkreislauf an Durchblutungsstörungen im Innenohr führen können und dann das Ohrgeräusch auslösen.
Also können ganz unterschiedliche auch Berufe sein, zum Beispiel auch die Friseurin, die immer mit den Armen oben oder der Malermeister oder was auch immer.
Genau.
Alles, was die Nacken- und Halswirbelmuskulatur belastet.
Ganz genau so, ganz genau so.
Ja, wenn dann jemand zu Ihnen kommt, war der dann vorher schon beim Orthopäden oder Neurologen, um auszuschließen, dass es sowas ist oder vielleicht eine nervliche Ursache hat? Oder müssen Sie das alles auch mit in Betracht ziehen und dann entsprechend überweisen?
Ja, also wir haben ja in Deutschland ein sehr breites und enges Netzwerk an niedergelassenen, selbstständig arbeitenden Fachärzten. Und bevor jemand zu uns ins Hörzentrum kommt, hat er tatsächlich vorher seinen Hausarzt und häufig auch natürlich seinen HNO-Arzt aufgesucht. Das ist schon sozusagen eine ausgewählte Patientengruppe. Mhm. Aber tatsächlich gibt es auch manche Patienten, die lange nicht mehr beim Hals-Nasen-Ohrenarzt waren. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat ihnen das eventuell schon vor vielen Monaten oder Jahren erläutert, aber sie kommen immer noch nicht damit zurecht und wollen eine zweite Meinung haben. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie weit die Diagnostik der möglichen Ursache schon fortgeschritten ist. Da müssen wir ab und zu mal was nacharbeiten, auch vielleicht, weil der Patient es für sich selber ausgeschlossen hat und es ihm nicht so präsent war, dass es eine mögliche Ursache sein kann. Mhm. Und da schieben wir dann noch mal ein bisschen an.
Verstehe. Oft tritt der Tinnitus ja bei älteren Menschen auf und im Laufe des Lebens hören wir ohnehin nicht mehr so gut. Welche Rolle spielt denn diese nachlassende Hörleistung oder auch eine Schwerhörigkeit?
Ja, da widerspreche ich ja immer ganz gerne, weil damit ist ja implizit unterstellt sozusagen, dass wir eine höhere Ersterkrankung haben für Innenohrschwierigkeit und damit auch Tinnitus im höheren Lebensalter. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, und wir haben das neulich im Bürgeramt hier am EG in Hannover durchgeführt und gemeinsam mit Frankfurter und Bochumer Kollegen auch. Wir haben mal angeboten, dass alle, die ins Bürgeramt kommen, einen Hörtest machen. Und wir konnten das bestätigen, was wir auch in der Literatur kennen, dass in jedem Lebensalter, also in jeder Lebensdekade, bei den 20, 30, 40 und so weiter, 10-15% neu erkrankte Innenohrschwierige gibt. Dadurch, dass wir es nicht heilen können, sammeln die sich natürlich alle im hohen Lebensalter. Und deshalb meint man, das hat mit dem Alter zu tun. Hohen Lebensalter verbunden. Aber wir sprechen ja, wenn wir von Erkrankung sprechen, von der Ersterkrankung, das heißt vom ersten Auftreten im Lebensalter. Und da muss man sagen, dass auch Jüngere davon fast genauso häufig betroffen sind wie Ältere. Häufig stört dieses permanente Geräusch nicht nur die Konzentration, sondern auch das Hören. Also, dass die Menschen sagen, ja, ich verstehe gar nicht, ich kann gar nicht so gut zuhören, weil ich die ganze Zeit ein Rauschen oder Piepen auf dem Ohr habe. Und wenn ich dann zusätzlich schwerhörig bin, das heißt, zusätzlich schlechter überhaupt etwas bei mir ankommt, dann habe ich natürlich ein doppeltes Problem und dadurch eine schlechtere Kommunikationsfähigkeit.
Nun haben Sie schon gesagt, dass mit dem schlechteren Hören wird oft gern auf die lange Bank geschoben und dann hat der Hausarzt da vielleicht schon mal einen Anschub gegeben. Ist der Hausarzt beim Tinnitus auch erstmal oder die Hausärztin der richtige Ansprechpartner oder muss ich da gleich zu einem Facharzt, einer Fachärztin wie Ihnen?
Also aus meiner Perspektive als Hals-Nasen-Ohren-Facharzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist ein Hausarzt für mich auch ein Facharzt, weil das, was der kann, kann ich einfach nicht, ja. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, in der jetzigen Not, die die Patienten empfinden, ich persönlich bin das ein bisschen eingeschränkt, was die Terminnot, das Empfinden der Terminnot der Patienten angeht. Ich glaube, die Steuerung, die Koordinierung über den Hausarzt ist eine sinnvolle Maßnahme. Auch weil der Hausarzt natürlich in seinem Umfeld für den Patienten den einen oder anderen Hals-Nasen-Ohrenarzt kennt und dann besser die Termine koordinieren kann. Und dann muss man nochmal unterscheiden zwischen akut und chronisch, also ein plötzlich aufgetretenes Ohrgeräusch, eine plötzlich aufgetretene Hörminderung, die sollte möglichst in der Woche des Auftretens behandelt werden.
Okay.
Und da ist die Koordinierung, das Erreichen des Hals-Nasen-Ohrenarztes für den Hausarzt wahrscheinlich einfacher als für den Patienten direkt.
Also immer wenn sich beim Gehör was plötzlich verändert, dann auch reagieren, eventuell sogar in die Notaufnahme gehen.
Ja, also wenn aus dem Ohr etwas rausfließt, dann würde ich tatsächlich versuchen, sofort zu einem Arzt zu gehen, weil da kann dann vielleicht eine Entzündung sein, die tatsächlich wirklich eine schnelle Behandlung bedarf. Ansonsten, wenn eine Hörminderung, eine Hörveränderung innerhalb von wenigen Stunden entsteht, mit oder ohne einem Ohrgeräusch, dann würde ich tatsächlich am nächsten Tag oder am gleichen Tag zum Hausarzt gehen, respektive zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Hm. Nachts Tinnitus. Würde ich da tatsächlich nicht sofort losgehen, weil das macht die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Nackenverspannung auch wieder stärker. Und das kann eventuell die Erkrankung verstärken. Also da die Ruhe bewahren, ist, glaube ich, der richtige Ansatz.
Okay, Tinnitus, das ist unser Thema heute. Das nervende Geräusch im Ohr, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und mehr dazu gleich hier in der Visite. Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Das Geräusch im Ohr nervt. Ständiges Fiepen, Summen oder Rauschen. Ein Tinnitus kann Betroffene fast wahnsinnig machen. Doch die ständigen Ohrgeräusche sind keine eigenständige Krankheit, sondern ein Symptom vergleichbar mit Schmerz. Als Ursachen kommen sehr viele Dinge in Betracht. Stress, Lärmschäden, Hörprobleme, Drehschwindel oder auch andere organische Leiden. Und Tinnitus ist weit verbreitet. Millionen Menschen leiden daran. Mein Gast ist Anke Lisinski-Schidat. Sie ist Professorin und ärztliche Leiterin am Deutschen Hörzentrum in Hannover. Ja, Frau Lisinski-Schidat, wer in der Stadt wohnt, der kennt ja so ein gewisses Grundrauschen als Hintergrundgeräusch, sage ich mal, Verkehr. Warum ist das beim Tinnitus anders? Warum können wir das nicht so gut überhören wie Grundrauschen, das wir kennen?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich das immer ganz gerne auch in der Beratung benutze. Bei dem Grundrauschen in der Stadt, da sehe ich die Ursache. Ich sehe, dass da das Auto, die Fahrradfahrer, die Bäume rascheln etc. Und beim Ohrgeräusch habe ich grundsätzlich erstmal Angst, dass das etwas Schlimmes ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es auch keinem zeigen. Ja? Hm. Eine Wunde am Knie kann ich jemandem zeigen, deshalb blutet es, deshalb habe ich Schmerzen. Das geht beim Ohrgeräusch nicht. Und selbst wir Hals-Nasen-Ohrenärzte können das nicht objektivieren. Wir können da kein Röntgenbild vormachen und sagen, hier da auf dem Bild sehen Sie das Rauschen, das ist Ihr Ohrgeräusch. Das geht nicht. Wir können es immer nur indirekt nachweisen. Und das macht allen Menschen Angst. Mhm. Wenn man was nicht erklären kann, dann macht einem das Angst. Nicht nur, weil es da ist, sondern weil man natürlich auch, okay, da ist etwas. Was hat denn das zur Folge? Sterbe ich da dran? Kommt da noch was hinterher, was noch viel schlimmer ist? Und das sind Dinge, die die Patienten auch erzählen. Die Patienten kommen zu uns und erzählen das. Ja, aber wenn das nicht weggeht, was passiert denn danach? Was ist denn die Folge? Und deshalb ist für mich auch der erste Schritt bei jedem Tinnitus-Erkrankten, ihn genau zu untersuchen, was das Ohr angeht. Mehr kann ich als Hals-Nasen-Ohrenarzt nicht. Aber daraus dann zu erklären und ihm auch zu zeigen, richtig zu zeigen mit einem Bild, da kommt es her. Das ist der Ort, wo das Ohrgeräusch entsteht. Und dann kann man als nächstes dann suchen, warum ist der Ort verletzt? Mhm. Ja. Und das ist für mich ein fast 50% der Behandlung schon. Das Erklären des Ohrgeräusches.
Verstehe. Nun wollen wir das mit dem Verkehrsdauerlärm und den anderen Geräuschen auch nicht kleinreden, weil die machen ja auch etwas mit uns, wenn sie ständig da sind. Spielen die auch eine Rolle für so eine Entwicklung von Tinnitus oder sind das eher dann extreme Lärmbelastungen?
Dieses Dauerrauschen der Stadt, und es gab ja auch mal eine Studie, da haben sie ja auch darüber berichtet, dass Hannover die lauteste Stadt in einer Region hier in Deutschland oder im Norden sein soll. Diese Geräusche machen kein krankes Innenohr. Mhm. Die lassen einen eventuell in der persönlichen psychischen Gelassenheit erkranken. Die lassen einen weniger belastbar sein für Herausforderungen des Alltags, aber die zerstören nicht das Innenohr, also der Straßenlärm in der Stadt etc. Was das Innenohr, die kleinen Zellen, die Sinneszellen im Innenohr schädigt, das sind exzessive Lärmbelastungen, also ein Schuss aus einer Waffe als Jäger, die dauerhafte Beschallung ohne Gehörschutz in der Diskothek, die Silvesterknaller, die an einem Ohr vorbeizischen, das sind, oder die Industriearbeiter ohne Lärmschutz, das sind substanzielle Verletzungen der Sinneszellen am Ohr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Knall denke oder an einen Silvesterknaller, wer da eine akute Hörminderung auch noch über Stunden spürt, und oder Ohrgeräusch, der sollte sich umgehend, ohne Terminvereinbarung, sofort beim HNO-Arzt vorstellen und nicht beim Hausarzt, weil der weiß dann ganz spezifisch, wie man das behandelt. Ja.
Verstehe. Einfach abstellen lässt sich so ein Tinnitus ja leider nicht und medikamentös funktioniert das auch nicht. Das würden wir uns wünschen. Betroffene können aber lernen, die Geräusche ja gewissermaßen zu überhören und dabei helfen sie ja auch. Da gibt es spezielle Therapien. Wie funktioniert das?
Ja, ich muss ganz kurz nochmal auf eins zurückgehen. Bei den akut aufgetretenen Ohrgeräuschen, da können wir medikamentös helfen.
Okay.
Nicht spezifisch. Wir wissen kein spezifisches Medikament, die diese Sinneszellen gesund macht, aber wir haben da Möglichkeiten, die jeder Hals-Nasen-Ohren-Facharzt in Deutschland weiß und auch anwendet, sehr erfolgreich anwendet, das weiß ich sicher. Insofern können wir da dem vertrauen, aber wo Sie vollkommen recht haben ist, wir können nicht alle akut aufgetretenen Ohrgeräusche positiv behandeln, weil wir, wie gesagt, kein spezifisches Medikament noch nicht entwickelt haben. Und bei denen, die so langsam entstehen, da helfen diese Medikamente auch selten oder gar nicht. Und da ist dann die große Herausforderung, und das, wie ich das eben schon versuchte zu erläutern, 50% der Therapie aus meiner Perspektive ist Erklärung, damit der Patient weiß, wie er damit umgeht. Und die zweite Hälfte ist dann, dass man eine spezifische Erklärung und Art und Weise für den Patienten entwickelt. Da hat der Patient einen wesentlichen Anteil an Eigeninitiative und Motivation, dieses Ohrgeräusch A zu akzeptieren.
Ja.
Die Erklärung ist da wichtig. Und B, dann Schritt für Schritt zu lernen, dieses Ohrgeräusch als einen Teil seiner selbst zu akzeptieren. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist, wir sagen dazu Neuromodulation, das heißt, es ist eine sukzessive Veränderung der Akzeptanz dieses Lebensbegleiters.
Dann macht es mich vielleicht auch nicht mehr ganz so wahnsinnig und es triggert mich nicht mehr so, wenn ich nicht so sehr dagegen kämpfe, sondern lerne das auch zu akzeptieren, dass ich dieses Geräusch höre.
Sobald ich dagegen kämpfe, will ich es loswerden.
Ja.
Und das ist der erste wesentliche Verhinderungsschritt, dass ich damit gut zurechtkomme. Sondern das Wesentliche ist tatsächlich, das klingt jetzt so beim Zuhören so einfach, aber das ist eine Riesenherausforderung, dass man lernt, eine Gelassenheit gegenüber diesem Ohrgeräusch zu haben. Und die wird dann sicherlich torpediert, wenn ich eine zusätzliche nervige Belastung habe, dann kann es immer wieder sein, dass ich wochenlang gut damit zurechtgekommen bin und dann ist etwas, was mich wahnsinnig aufregt, was mich sehr anstrengt und dann schießt das Ohrgeräusch in seiner Wahrnehmung wieder nach vorne und ich habe den Eindruck, das ist sogar lauter. Ja? Das ist dann selten lauter, aber die Wahrnehmung ist dann dafür deutlich präsenter.
Gerade Stille macht ja Tinnitus-Betroffenen zu schaffen, weil dann das Geräusch noch stärker empfunden wird. Deshalb setzen Sie ja in der Therapie auch auf Gegengeräusche.
Genau. Das ist das Klassische, was einen so aus meiner Perspektive so eine Brücke bauen kann zur eigenen Gelassenheit. Wir nennen diese Geräte, dieses Geräusch ein Noiser, also ein Verdecker. Das wird über ein klassisch getragenes Hörgerät dem Patienten angeboten. Die einen oder anderen Patienten haben das schon ausprobiert, indem sie immer dann, wenn es nervig war, das Radio angestellt haben und eine angenehme Musik sich angehört haben oder eine intellektuell sie ansprechende Sendung gehört haben oder irgendeine Geräuschquelle hingestellt haben. Es gibt ja auch Geräuschquellen, die Meeresrauschen oder Blätter
oder Wälder, Vogelzwitschern
imitieren, genau. Und genau das Gleiche ist dieser Noiser auch. Der große Unterschied ist, dass dieser Noiser den ganzen Tag getragen wird. Das heißt, morgens beim Zähneputzen rein und abends beim Zähneputzen wieder raus. Damit kann man schlecht zu Bett gehen, weil es halt hinter dem Ohr ist. Und dann soll das Hirn lernen, ich nehme dieses künstliche Geräusch, das muss nicht das gleiche sein, was ich habe, sondern das wird wirklich als künstliches, zusätzliches Geräusch angeboten. Und abends nehme ich es wieder raus und ich will damit die Wahrnehmung im Gehirn überlisten, indem es irgendwann, muss ich schnell zur Straßenbahn, habe verschlafen, vergesse das aufzusetzen, abends will ich es absetzen und denke, wow, wo ist denn das Ding jetzt, mein Hörgerät mit dem Noiser und wo ist eigentlich mein eigenes Hörgerät und eigenes Ohrgeräusch? Und dann habe ich es quasi geschafft, dann habe ich das Hirn überlistet, dieses eigene Ohrgeräusch nicht mehr zu hören oder nicht mehr so präsent zu hören.
Da sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber, wie kann man sich selbst und das Gehirn überlisten. Denn das ist beim Tinnitus und ja, bei der Problematik, ihn zu akzeptieren, denn er geht nicht so einfach weg. Ganz, ganz wichtig, Tinnitus, unser Thema in der Visite, dazu gleich mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Tiltges. Tinnitus. Ob ein Hörschaden durch Lärm, Stress oder die Folgen eines Hörsturzes, manche Betroffene müssen dauerhaft mit dem Geräusch im Ohr zurechtkommen. Auch wenn Tinnitus selbst keine Krankheit ist, kann er so erlebt werden und vielleicht sogar zu Ängsten, Schlafproblemen und Depressionen führen. Viele Betroffene bekommen zu hören, da könne man nichts machen. Es gibt jedoch sehr wohl Therapiemethoden und wirksame Strategien für einen besseren Umgang mit dem Ohrgeräusch. Im Visitestudio ist die HNO-Ärztin Anke Lesinski-Schiedat vom Deutschen Hörzentrum Hannover. Ja, Frau Lesinski, das Gehirn spielt eine ganz wichtige Rolle beim Tinnitus. Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet. Man muss das Gehirn überlisten. Welche Rolle spielt das Gehirn überhaupt bei der Wahrnehmung?
Extrem. Also das kann sich jeder vorstellen. Wenn es eine schöne Situation ist, dann freut man sich auch, wenn es laut ist auf den Straßen und dann nimmt man daran teil. Aber sobald man konzentriert durch eine Menschenmenge durch muss, weil man einen Zug erreichen muss, dann stört einen alles. Dann stört einen nicht nur der verbaute Weg, sondern dann stört einen auch der Lärm. Wenn man sich konzentriert in einer Klausur, jetzt sind viele Abiturienten unterwegs, dann haben die das früher gar nicht gehört, dass auf der Straße Autos fahren. Mhm. Und schon belästigt das. Das heißt, das Gehirn hat eine gewisse Kapazität. Mhm. Und je mehr von einem verlangt wird, desto geringer ist die Kapazität für die einzelnen Teile. Außer man hat gelernt, sich in dem Moment besonders gut zu konzentrieren auf das, was einem jetzt wichtig ist oder was wichtig für den jetzigen Moment ist. Und dann kann man spricht ja manchmal davon, ich blende dann das andere aus. Hm. Das klingt so einfach, aber muss es lernen. Und man muss natürlich auch die entsprechende körperliche Energie haben. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin oder Hunger habe, dann habe ich eine ganz andere Kapazität, mich konzentrieren zu können.
Sie haben eben schon über Techniken zum Überdecken und Überhören vom Tinnitus gesprochen. Also das können Noiser sein, das kann Musik sein, das kann das Fokussieren wirklich auf eine ganz andere Sache sein. Eine andere Methode verspricht auch Abhilfe durch Training mit einem Gerät, Stichwort Neuromodulation. Wie funktioniert dieses Gerät?
Ja, insgesamt gibt es auf dem Markt der Geräte für Tinnituserkrankte ganz viele, aus meiner Sicht, Scharlatane. Man muss sich aus meiner Sicht das wirklich erklären lassen als Patient, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und bei diesem Neuromodulation, wir sprechen von einer bimodalen Neuromodulation bei diesem Gerät, handelt es sich darum, dass man zeitgleich das Hörsystem stimuliert und über die Zunge den Nervus trigeminus. Und der hat eine Verbindung zum Mittelhirn, wo man die Wahrnehmung und die Gelassenheit sozusagen lokalisiert. Und wir wissen aus Studien, dass wir, wenn wir über die Zunge diesen Nerven stimulieren, dass wir dann diesen Bereich des Hirns erreichen. Mhm. Und wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass wir ursächlich an den Sinneszellen des Innenohrs nichts verändern können. Das heißt, wir können das Ohrgeräusch nicht wegradieren. Das wäre ja so ein schönes Bild. Sondern das Einzige, was wir versuchen können, ist, dass wir die Belästigung des Ohrgeräusches verändern. Das heißt, das Ohrgeräusch bleibt, die Erkrankung im Innenohr bleibt, aber das, was das Ohrgeräusch auslöst, nämlich dieses nervige Piepen, Rauschen als nervig, als belästigend wahrzunehmen, das ist ja der Krankheitswert bei dem Ohrgeräusch, das kann durch diese bimodale Neuromodulation aufgehoben werden. Und die Patienten werden angehalten, einmal am Tag 30 bis 60 Minuten zeitgleich zum Hörsystem über den Kopfhörer. Da wird halt abhängig von dem Hörverlust wird eine Lounge-Musik, also eine Stimulation des Hörens eingestellt und zeitgleich stimuliert dann über die Zunge dieser kleine elektrische Impuls das Mittelhirn, um dort diese Neuromodulation, also gleichzeitig eine Veränderung zwischen Hörwahrnehmung und Akzeptanz der Hörwahrnehmung zu verändern.
Mhm. Das heißt also, ich habe so eine Mini-Elektrode, die ich mir auf die Zunge lege.
Genau, das ist so groß wie so ein kleiner Teelöffel und man merkt das auch, ich habe das selber mal ausprobiert, man merkt das auch, dass es so ein bisschen auf der, so wie diese, wir haben doch früher im Kiosk dieses
Prickel,
Brausepulver da auf die Zunge. Genauso ist das auch. Schmeckt nicht ganz so süß, aber das prickelt wie Brausepulver.
Klingt interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich dieses Erlernen von Techniken oder auch mit so einem Gerät jetzt zu trainieren, das bedeutet ja viel Zeit und auch Disziplin zu investieren, um da selber dran zu arbeiten. Das heißt auch Mitarbeit und ich muss Zeit investieren und ich muss das wollen. Wie unterstützen Sie da Patienten? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Ja, das ist ein bisschen wie Trainer sein, fühle ich mich manchmal tatsächlich. Das funktioniert nicht ohne die Mitarbeit des Patienten. Der Patient, es gibt aus meiner Perspektive fast keine Erkrankung, wo der Patient nicht auch wirklich viel Mühe investieren muss, um von A nach B zu kommen. Ich erinnere nur an das gebrochene Bein. Ja, wir Ärzte fahren den Patienten dann nicht von A nach B, sondern wir geben dem einen Gips oder was auch immer, das gebrochene Bein repariert, in Anführungsstrichen. Und dann muss der Patient die Mühe sich machen, von A nach B selber zu gehen. Das schafft, das muss er machen sozusagen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wir können nichts zaubern. Und das wollen viele Tinnituserkrankte selbstverständlich, weil sie so verzweifelt sind. Ich mache denen das gar nicht zum Vorwurf. Und da benötigen wir sprechende Medizin. Das hat vielleicht auch schon der ein oder andere Zuhörer gehört. Wir benötigen dort das Gehör des Patienten, dass er uns als Arzt und Ärztin zuhört. Und wir als Ärzte müssen den Patienten das wirklich in aller Ruhe erläutern, dass es auf ihre Mitarbeit ankommt und dass sie auch einen langen Atem haben müssen. Das ist wie beim Vokabellernen. Vokabellernen funktioniert auch nicht von heute auf gleich. Es funktioniert durch immer wieder Wiederholen. Und wir brauchen dafür, ich sage den Patienten immer, dass es ein Lernprozess ist über bestimmt 3 Monate.
Aber der Leidensdruck ist ja hoch, das haben Sie ja auch schon beschrieben. Und die Motivation ist dann ja auch hoch, was zu verändern. Bezahlt die Krankenkasse eigentlich solche aufwendigen, ich sag mal, Lernprogramme oder Trainingsprogramme?
Zum Teil schon. Da ist natürlich dann wieder die Mühe von uns Ärzten notwendig. Wir müssen der Krankenkasse darlegen, im Einzelfall, dass gegebenenfalls ganz bestimmte Therapiemaßnahmen, die zurzeit noch nicht, wir sagen dazu Leistungskatalog der Krankenkasse, enthalten ist, dass es für diesen Patienten sinnvoll ist, damit er nicht eine chronische, teilweise sogar psychiatrische Erkrankung daraus sekundär, also sozusagen als negative Folge dieser Tinnituserkrankung entwickelt. Es gibt aber mittlerweile auch digitale Apps, die wie Medikamente verschrieben werden können und von der Krankenkasse übernommen werden, die diesen Lernprozess begleiten. Das heißt, da kann der Patient dann auf dieser App entsprechend versuchen rauszufinden, was ist jetzt seine Art und Weise, wie er am besten damit zurechtkommt.
Gibt es auch noch andere, ich sag mal, Techniken oder Dinge, die Menschen im Alltag machen können? Stichwort Entspannung, weil das alles bedeutet ja auch einfach einen hohen Stress und Leidensdruck. Also die man im Alltag machen kann, um dieses Problem auch so ein bisschen nach hinten zu drücken, denn das wollen Sie ja erreichen.
Ja, also was man ganz praktisch dem Patienten empfehlen kann, wenn es da nervt und wenn man den Eindruck hat, es wird deutlich stärker. Ich empfehle zum Beispiel dann immer, stehen Sie auf, holen sich ein Glas Wasser. Erstens, weil wir trinken alle viel zu wenig, der Blutdruck geht runter, dadurch gibt es körperlich auch einen Stress und Nervosität. Und alleine schon der Vorgang, ich stehe auf, ich unterbreche die jetzige Situation und gehe zum Wasser an und hole mir einen Schluck Wasser und trinke etwas, das unterbricht schon diese Belastungssituation, die man zurzeit hat. Auch körperliche Übungen zu machen, also aufzustehen und mit den Armen zu rudern, entspannt auch die Nackenmuskulatur. Auch noch ein Punkt, den man sicherlich in dem Zusammenhang ansprechen kann. Alles, was die jetzige nervige Situation unterbricht und positiv verändert, Ich würde in dem Zusammenhang jetzt nicht zur Schokolade essen raten, ja, aber einen Schluck Wasser zu trinken oder den Tee zuzubereiten, das sind so Dinge, die das Nervige in dem Moment unterbrechen können.
Machen wir jetzt auch, wir trinken nochmal einen Schluck Wasser und dann geht es gleich weiter mit dem Teenagers. Vielen Dank. Im Studio ist Melanie Tieltges und mein Gast ist die HNO-Spezialistin Anke Lisinski-Schiedat. Sie ist ärztliche Leiterin am Deutschen Hörzentrum in Hannover. Unser Thema: der Tinnitus, nervtötendes Klingeln, Piepen oder Rauschen im Ohr. Betroffene bekommen das Geräusch buchstäblich nicht mehr aus dem Kopf. Doch beim Tinnitus ist nicht automatisch das Ohr krank, sondern vielmehr werden akustische Signale im Gehirn nicht richtig verarbeitet. Tinnitus ist ein Symptom, man kann sagen ähnlich wie Schmerz. Ja, Frau Professorin Lisinski-Schiedat, wir haben schon gesagt, es gibt ein weit verbreitetes Problem, das oft Grundlage ist. Stichwort Nackenschmerzen, Probleme mit der Halswirbelsäule. Ja, auch Muskelverspannungen durch Sitzen. Das spielt eine Rolle. Was können denn da Betroffene selbst für sich tun? Da kann ich mir vorstellen, ist schon was möglich, durch Sport zum Beispiel.
Absolut. Wir können das relativ Bei einigen Menschen können wir es relativ gut auch provozieren und den Menschen das richtig vorführen, wenn wir in der Nackenmuskulatur drücken, wir sagen palpieren und sich dann das Ohrgeräusch verändert. Das ist für Patienten häufig so ein Aha-Erlebnis und dann werden sie motiviert, tatsächlich selber was zu machen. Und das muss der Patient selber machen. Wenn wir feststellen, dass die Nackenmuskulatur Auslöser einer Ohrgeräuscherkrankung ist, dann können wir, je nachdem wie lange das Ohrgeräusch besteht und somit die Schädigung in den Sinneszellen im Innenohr besteht, das nicht heilen, aber wir können es zumindest modulieren. Wir können versuchen, die Stärke ein wenig zu verringern und die Nackenmuskulatur zu stärken. Und das ist wie bei jeder muskulären Erkrankung oder bei jeder muskulären Schwäche. Da muss der Patient selber üben, täglich, 30 Minuten. Und bei einer stärkenden Muskulatur ist sowohl die Dehnung wichtig. Also wenn ich eine Nackenmuskulatur schwach habe, dann muss ich eine gedehnte, gut nicht zusammengezogene Brustmuskulatur haben. Jeder weiß, wie ein Mensch sein Handy benutzt. Da ist hier vorne in der Brustmuskulatur alles ganz eng, weil halt das Handy ein kleines Gerät ist. Würde ich die Arme auseinander tun und ich hätte einen großen Fernseher in der Hand, dann wäre das mit der Brustmuskulatur viel weiter. Und gleichzeitig muss ich dann die Nackenmuskulatur stärken. Eine ganz einfache Übung ist, Arme ausstrecken und die kreisen und dann merkt man schon, wenn man das 30 Sekunden macht, wie die Arme plötzlich schwer werden und gleichzeitig wie der Nacken belastet ist. Und diese Übung kann jeder machen, nicht im Bus, aber am Arbeitsplatz und vor der Spülmaschine stehend, abwarten, bis die fertig ist. Jeder kann das täglich mehrere Minuten machen. Und natürlich macht man das nicht gerne alleine. Dann sind natürlich auch Gruppen, Sportgruppen gut. Yoga ist stärkend und entspannend, aber auch Laufen, Spazieren gehen mit Stöcken in der Hand, Fahrradfahren, alles das, was man im täglichen Leben integrieren kann und was man regelmäßig macht, nicht nur einmal im Jahr, kurz vor Ostern, sondern wirklich jeden Tag, auch Heiligabend.
Also kann auch sinnvoll sein, dass da wirklich mit einer Physiotherapeutin, mit einem Physiotherapeut, dass man auch nochmal nachschaut, wie sieht das bei mir aus, was kann ich an Übungen wirklich Gutes für mich tun und die dann jeden Tag machen. Ich habe gelesen, dass Sie, wo Sie eben sagten, der Kopf wird geneigt vom Computer, wenn wir aufs Handy schauen, dass alleine durch diese Zugbewegung Kilos und Kilos auf der Halsmuskulatur und Nackenmuskulatur lasten und quasi am Kopf ziehen und das eben natürlich auch Schäden hervorrufen kann. Sehen Sie das selber auch in Ihrer Praxis, dass Menschen vermehrt durch exzessive Smartphone-Nutzung, sage ich jetzt mal, mit diesem Problem zu Ihnen kommen?
Bei vielen Patienten kann das eine wesentliche Ursache sein. Da gibt es so einen Reflexkreislauf. Wir nutzen den auch. Sie haben das eben schon mit dem Physiotherapeuten angesprochen. Wenn wir das feststellen, dann senden wir den Patienten tatsächlich zum Physiotherapeuten. Und was ich dann sinnvoll finde, ist, dass dieser Physiotherapeut alle 10 Tage beispielsweise aufgesucht wird, damit es eine Analyse gibt, was ist eventuell das Problem, damit man dann eine Anleitung bekommt für zu Hause, das dann wirklich auch 10 Tage macht und dann der Physiotherapeut nach 10 Tagen schaut, Wie habe ich die Übung durchgeführt? Technisch gut. Wie hat sich eventuell mein Ohrgeräusch, mein Wohlbefinden verändert, sodass dann eine Anleitung für die nächsten 10 Tage gegeben werden kann? So werde ich auch über einen längeren Zeitraum durch solch einen Spezialisten begleitet, was ich extrem sinnvoll finde.
Hm. Stichwort nochmal Tinnitus in der Nacht und auch beim Schlafen, wenn es still wird, dann wird das ja ganz oft besonders extrem empfunden. Wenn wir da nochmal auf die Halswirbelsäule und diese Triggerpunkte schauen, kann es auch sein, dass Leute falsch liegen, ja, dass die zum Beispiel ein anderes Kissen benötigen oder die Matratze ausgetauscht werden muss?
Ja, da bin ich fest von überzeugt, dass die sogenannte Schlafhygiene, also auch die Haltungshygiene beim Schlafen, glaube ich, ganz wichtig ist. Und es gibt einige Physiotherapeuten, die das auch beurteilen können, vielleicht auch alle, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, aber ich würde einfach das Kopfkissen mitnehmen und vormachen auf der Liege. Klar, das ist dann nicht die Matratze, aber zumindest ist das eine Möglichkeit, wo ich dem Physiotherapeuten zeigen kann, wie liegt eigentlich meine Halswirbelsäule auf dem Kopfkissen, welches ich benutze.
Mhm. Nun haben Sie schon gesagt, trotz umfangreicher Diagnostik kann oft keine konkrete Ursache für den Tinnitus festgestellt werden oder die wird einfach nicht gefunden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Was bedeutet das für Betroffene, die darunter leiden?
Also zum einen bedeutet es für uns als Wissenschaftler, wir müssen weiter suchen und wir suchen weiter. Mhm. Also die wissenschaftliche Erforschung von Ursachen von Innenohr-Sinneszellschädigungen mit dem Symptom des Ohrgeräusches, die hört nicht auf, die geht weiter. Und da sind wir sicherlich auch schon so weit gekommen, dass wir die ersten genetisch bedingten Innenohrerkrankungen A, feststellen können und B, auch therapieren können. Das ist eine extrem kleine Gruppe, die audiologisch, also mit Hörprüfung sehr gut definiert ist, die wir sozusagen vor der genetischen Testung schon sozusagen sehr stark vermuten können, dass es eine solche genetische Ursache hat. Da ist bis jetzt noch kein Ohrgeräuscherkrankter, Tinnituserkrankter mit behandelt worden. Aber ich glaube, das wird in den nächsten 10 Jahren besser sein. Das Wichtigste ist für die Patienten tatsächlich, dass wir dennoch zunächst alles, was wir kennen, ausschließen, damit wir dann dem Patienten, wo wir keine Ursache finden können, sagen können, das Schlimmste haben wir ausgeschlossen. Das, was jetzt noch über ist an potenzieller Ursache, die wir noch nicht kennen, die ist mit unserer Erfahrung so wenig belastend für den Patienten, dass wir sagen können, damit können wir umgehen, wir Arzt und du als Patient musst lernen, mit dieser unbekannten Ursache umzugehen.
Ja, und da haben Sie ja gesagt, ist es total wichtig, ja auch aus dieser Spirale des Selbstbeobachtens rauszukommen und Techniken zu haben, trotzdem aktiv zu sein und zu sagen, ich mache da jetzt einen Break, ich stehe auf, ich gehe laufen, ich mache Yoga, ich konzentriere mich auch auf die schönen Dinge des Lebens.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist ganz wichtig, das Unterbrechen und das Akzeptieren, dass wir in der Medizin für viele Dinge einfach keine Ursache finden. Dieses ständige darüber grübeln, wo kommt das Ohrgeräusch her? Ich glaube, das ist eines der Faktoren, die es auch so schlecht ertragen lässt, dass ich das Ohrgeräusch habe, weil es eine zusätzliche Belastung ist, das Grübeln, wo kommt es her?
Eine Hörschwäche spielt oft eine sehr große Rolle. Wer jetzt Hörgeräte trägt und besser hört, kann der dann auch den Tinnitus besser überhören?
Ja, das klingt nicht sinnvoll, aber das ist für mich der primäre Ansatz. Wir untersuchen alle Tinnituserkrankten auch auf ihre Hörschwelle. Und sobald ein Tinnituserkrankter eine Hörschwelle hat, die geringer ist, als wir das von der Normalbevölkerung kennen, denen gebe ich primär eine Hörverstärkung, damit sie das Rauschen des Waldes, die Straßengeräusche lauter hören und damit sozusagen quasi als natürlicher Noiser das eigene Ohrgeräusch überdecken. Und erst wenn das nicht reicht, dann gebe ich einen zusätzlichen Noiser. Ich bin ein totaler Fan von allen Möglichkeiten des einfachen Hörens, weil es weniger belastet, weil es weniger kommunikative Belastung ist und somit auch alles andere besser ertragen lässt.
Neu hören lernen, das geht, sagt Professorin Anke Lisinski-Schidat. Und den Tinnitus überhören lernen, das geht auch, wenn man das will und wenn man hart an sich arbeitet. Das habe ich heute gelernt. Also auf keinen Fall aufgeben mit einem nervtötenden Geräusch im Ohr, denn da gibt's noch was. Das war Visite heute mit dem Thema Tinnitus, mit Tinnitus leben lernen. Denn rund 10-15% aller Deutschen sind betroffen und es kann funktionieren, dem Störgeräusch den Raum zu nehmen. Deshalb geben Sie nicht auf, suchen Sie sich Hilfe. Vielen Dank an meinen Gast, die HNO-Spezialistin, Professorin Anke Lisinski-Schiedat vom Deutschen Hörzentrum in Hannover. Am Mikrofon war Melanie Tielkes. Wir sagen danke fürs Zuhören und noch einen guten Abend.